Zwei Texte möchte ich lesen heute Morgen. Das dritte Kapitel aus 2. Timotheus und dann einige Verse aus Kapitel 1. 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 1. Dieses sollst du aber zur Kenntnis nehmen, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten herrschen werden, denn die Menschen werden sich selbst lieben, Geld lieben, Prahler sein, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig und verkehrt, ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, Verleumder, ohnmächtig sich selbst zu beherrschen, grausam, werden das Gute nicht lieben, Verräter sein, rücksichtslos und leichtsinnig, werden das Vergnügen mehr lieben denn Gott. Dabei haben sie eine Form von Frömmigkeit, verleugnen aber ihre Kraft. Und von solchen wende dich ab, denn zu diesen gehören die, die sich in die Häuser schleichen und gefangen nehmen schwache und törichte Frauen, die mit Sünden beschwert sind, von allerlei Begierden umgetrieben, die allezeit lernen und nie zur Erkenntnis und Anerkennung der Wahrheit kommen können. Gleicherweise aber wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Es sind Menschen, deren Denksinn verdorben worden ist, die Probe nicht bestehen hinsichtlich des Glaubens. Jedoch werden sie nicht weitere Fortschritte machen, denn ihre Torheit wird allen offensichtlich sein, wie sie auch bei jenen wurde. Aber du bist genau nachgefolgt meiner Lehre, meiner Lebensweise, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meiner Ausdauer, den Verfolgungen, den Leiden, welcherlei sie mir in Antiochia, in Ikonia, in Lystra widerfuhren. Welcherlei Verfolgungen ich ertrug. Und aus allen zog mich der Herr heraus. Aber auch alle, die in rechter Ehrfurcht leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Aber böse Menschen und Betrüger werden zu schlimmerem fortschreiten. Sie werden verführen und sich verführen lassen. Bleibe du aber in dem, das du lerntest und wovon du überzeugt wurdest, da du weißt, bei wem du lerntest, und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche dich weise machen können zum Heil durch den Glauben in Christus Jesus. Alle Schrift ist Gott gehaucht und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes gerüstet und funktionsfähig sei, zu jedem guten Werk ausgerüstet und funktionsfähig gemacht. Nun aus Kapitel 1, Verse 3 bis 5. Ich bin Gott dankbar, dem ich von den Voreltern her diene, mit reinem Gewissen, wie ich ohne Aufhören deiner gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht, voll Sehnsucht, dich zu sehen, eingedenk deiner Tränen, damit ich mit Freude erfüllt werde, da ich mich erinnere an den ungeheuchelten Glauben, der in dir ist, der zuvor deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike innewohnte. Überzeugt bin ich worden, dass er auch dir innewohnt. Wir neigen noch einmal das Haupt zum Gebet. Herr, lass dir wohlgefallen die Gedanken unseres Herzens, die Rede unseres Mundes. Danke, Herr, dass du gesprochen hast. Hilf, Herr, zu rechtem Reden darüber und zu rechtem Hören gehorchen. Amen. Mein Thema für heute Morgen lautet: Die Mutter für unsere Zeit. So ein Thema deutet einiges an. Wenn wir sagen, die Mutter für unsere Zeit, dann wird vorausgesetzt, dass wir einmal Mütter brauchen. Wir brauchen Frauen, die bereit sind, den verbindlichen und schmerzlichen Weg des Mutterwerdens zu gehen. Zweitens wird in so einem Thema vorausgesetzt, wir brauchen eine bestimmte Sorte von Müttern. Wir brauchen Mütter von Qualität. Und dann wird weiter vorausgesetzt, wir brauchen sie wegen der spezifischen Anforderung gerade unserer Zeit. Wir fragen also einmal, was ist das für eine Zeit, in der wir leben? Und zweitens, was sind das für Mütter, die wir in solcher Zeit benötigen? Also zuerst, was ist das für eine Zeit, in der wir leben? Die Verse 1 bis 9 in 2. Timotheus 3 beschreiben die Zeit, in der wir leben. Das sage ich nicht, weil ein gewisser Vergleich herzustellen ist. Das sage ich deswegen, dass Paulus in Vers 1 sagt. Dort heißt es: Dieses sollst du aber zur Kenntnis nehmen, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten herrschen werden. Dieser Ausdruck, die letzten Zeiten im Neuen Testament, bezieht sich auf die Zeit zwischen der Auffahrt Jesu und der Wiederkunft Jesu. Und das ist die Zeit, in der wir leben. Paulus sagt, so wird es aussehen während dieser Zeit. Von der Auffahrt Jesu bis zu seiner Wiederkunft wird es solches geben. Dabei sagt er, dass es schlimmer wird von Zeit zu Zeit. Es sind bei einzelnen Menschen Grenzen gesetzt, aber im Allgemeinen ist es eine Zeit, in der es schlimmer wird. Dies ist die Zeit, in der wir leben. Schauen wir uns diese Verse einmal etwas näher an. Zuerst in den Versen 2 bis 4 merken wir, dass Paulus sagt, es ist eine Zeit, in der Menschen sich selbst lieben. Das sagt er am Anfang von Vers 2, aber alles, das dann folgt, ist gleichsam eine Auslegung dieses einen Satzes. Menschen lieben sich selbst. Und da können wir nun sehen, was das ist oder wie das aussieht, wenn Menschen auf sich selbst eingestellt sind. Es ist eigentlich furchtbar, aber wir kennen allzu viel von dem bereits. Lesen wir diese Verse noch einmal. Die Menschen werden sich selbst lieben. Sie werden Geld lieben. Warum lieben sie Geld? Weil das Geld ihnen selbst einen Vorteil bringt. Weil sie sich selbst lieben, lieben sie das Geld. Sie werden Prahler sein. Warum? Weil sie sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Sie werden hochmütig sein, viel von sich selbst halten. Sie werden Lästerer sein, im Zeichen der Selbstliebe, dass andere schlecht machen, die anderen schlecht machen. Es gibt Menschen, die können sich nicht viel besser machen. Aber wenn sie die anderen schlechter machen, dann per Kontrast sind sie doch etwas besser als die anderen. Lästerer heißt Schlechtes von anderen sagen, nicht nur von Gott. Den Eltern ungehorsam werden sie sein. Warum? Weil sie ihren eigenen Weg vorziehen. Sie lieben sich selbst mehr denn die Eltern. Sie werden undankbar sein. Es passt nicht mit ihrer Selbstliebe zusammen, denn sie schulden ja niemandem etwas. Alle anderen schulden ihnen etwas. Die Welt schuldet mir das tägliche Brot, so heißt es. Man braucht also nicht dankbar zu sein. Es wird selbstverständlich so hingenommen. Dann folgt ein Wort, das zwei Bedeutungen hat. Es bedeutet unheilig, aber vielleicht genauer verkehrt. Es passt nicht zu uns Menschen, dass wir uns selbst lieben. Wir sind nicht dazu geschaffen worden. Es ist verkehrt und deshalb auch unheilig, wenn wir uns selbst lieben, anstatt Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Paulus sagt weiter, sie sind ohne natürliche Liebe. Das heißt, sie sind unfähig, andere wirklich zu lieben. Schon Jesus sagte, die Zeit werde es mit sich bringen, dass die Liebe erkalten werde. Die Menschen werden unfähig, andere zu lieben. Die Frau von Horst Klaus Hoffmann von Bensheim, das Ehepaar arbeitet im Rahmen eines Werkes, das Offensive junger Christen heißt, oder Christen in der Offensive. Sie hat einmal einen Artikel geschrieben, gerade über diese Unfähigkeit zum Lieben. Es sei ein Phänomen unserer Zeit, dass Menschen nicht mehr liebensfähig wären. Das heißt, es gäbe viele Menschen, die dazu unfähig geworden wären. Das ist ein Phänomen unserer Zeit. Ohne natürliche Liebe. Unversöhnlich. Natürlich, wenn man sich selbst liebt, hält man fest am Groll, an dem Schaden, den man meint, einem zugefügt wurde. Verleumder. Das Wort hier im Grundtext bedeutet Teufel in der Mehrzahl. Diabolos ist das Wort für Teufel. Diabolisch heißt teuflisch. Das ist ein Wort, das aus zwei Wörtern besteht. Diabolos. Dia bedeutet durch. Ein Lichtbild ist etwas, wodurch das Licht scheint, und dann können wir auf der Leinwand das Bild sehen. Bolos kommt vom Werfen, es ist der Werfende. Ein Diabolos ist jemand im Krieg, der einen Spieß oder ein etwas Gefährliches wirft. Entweder über einen Wall hinweg oder in die Reihen des Feindes hinein. Der Teufel ist jemand, der uns angreift. Es gibt solche, die sagen, es würde bedeuten, durcheinander bringen. Das ist aber nicht eigentlich der Sinn des Wortes. Es ist nicht ein Durcheinanderbringen, ein Konfusmachen. Es ist ein direkter Angriff, ein Werfen. Ein Verleumder ist jemand, der einem etwas zuwirft, etwas Schädliches. Er verleumdet den Ruf eines Menschen und wird dadurch zu etwas, das dem Teufel ähnelt. Dann weiter, ohnmächtig sich selbst zu beherrschen. Ein Wort hier verwandt mit unserem Wort Demokratie, nur mit einer anderen Vorsilbe als Demo. Demokratie ist die Macht in den Händen des Volkes. Dieses Wort bedeutet keine Macht, aber im Gegensatz zur Selbstbeherrschung. Die Frucht des Geistes ist Innenmacht. Das letzte Wort, das oft mit Keuschheit übersetzt wird. Oder Selbstbeherrschung, Macht im Innern. Dieses Wort bedeutet Ohnmacht oder ohnmächtig. Keine Macht, sich selbst zu beherrschen. So geht es, so kommt es, wenn man sich selbst liebt, dann hat man nicht mehr Macht, sich selbst zu beherrschen, wenn man meint, über andere herrschen zu müssen. Ohnmächtig, sich selbst zu beherrschen, grausam, werden das Gute nicht lieben. Denn das Gute hat auch mit dem Anderen zu tun. Aber wenn ich im Mittelpunkt stehe, dann degeneriert es. Verräter sein. Natürlich, dann ist der andere nicht mehr von allzu großem Wert. Dann kann man ihn auch drangeben. Rücksichtslos und leichtsinnig. Wieder eine Frage von Wert. Wer sich selbst liebt, der hat einen verkehrten Wert in den Mittelpunkt gestellt. Und zum Schluss, um es abzurunden, werden das Vergnügen, das was mir Freude macht, mehr lieben denn Gott. Da fängt es eigentlich an. In den Versen 5 bis 7 sagt dann Paulus, dass solche Menschen immer noch religiös sein können. Er setzt den Satz eigentlich fort. Die Leute in der letzten Zeit werden oft religiös sein, werden christlich sein. Denn in diesem Text spricht er nicht von Heiden. Er spricht vom Abfall vom christlichen Glauben. Paulus setzt fast voraus, dass das Christentum weltweit bekannt werden wird. Aber es wird nicht nur einen Aufzug geben oder ein Aufkommen des Christentums, sondern auch ein Abkommen davon. Das heißt, Menschen werden zwar christlich sein, aber nicht mehr so, wie Christus war. Der Charakter Christi wird fehlen. Sie werden noch die Form einer Frömmigkeit haben, sagt Paulus in Vers 5, aber nichts von der Kraft davon wissen. Religion ja, aber nicht das Eigentliche, das dazu gehört. Nicht die Kraft, die aufgrund der Rechtfertigung uns geschenkt wird, über das, wofür uns Vergebung zuteil würde, zu herrschen zu können. Eine Form von Frömmigkeit verleugnen aber ihre Kraft. Und von solchen wende dich ab. Das heißt, die Gemeinde Jesu hat sich nicht zu identifizieren mit einem Christentum, das nicht echt ist, das nicht die Kraft von Golgatha und die Kraft der Auferstehung kennt. Von solchen hat man sich abzuwenden. Warum? Denn zu diesen gehören die, die gefangen nehmen. Das heißt, die nicht den Willen freisetzen. Er spricht hier jetzt offenbar von Irrlehrern. Der wahre Lehrer setzt den anderen frei, im Grunde zu glauben, was er will. Er verkündet ihm die Wahrheit. Er sagt im Namen Gottes, Gott ist Herr, Gott, von dort kommt die Wahrheit. Er nimmt die Wahrheit in den Mund, aber er zwingt sein Gegenüber nicht, diese Kunde anzunehmen. Es ist aber typisch vom Irrlehrer, dass er einen gewissen Zwang ausübt. Johannes sagt einmal, ihr seid nicht von menschlichen Lehrern abhängig. Der Heilige Geist setzt frei, er versucht zu überführen, aber ein Irrlehrer bringt Leute in seinen Bann und sie werden abhängig von ihm. Paulus sagt, leider sind dann die Schwächeren oder die sich überführen lassen, hier die Benachteiligten. Es sind Menschen, die von Sünden beladen sind und die Sünde wird nicht weggenommen. Die Irrlehre kann keine Rechtfertigung anbieten. Sie kann eine Form von Frömmigkeit anbieten. Sie kann in eine gewisse Bindung bringen. Ich reichte einmal einem Schaffner in der Straßenbahn in Nürnberg ein Traktat, wollte ihm ein Zeugnis von Jesus weitergeben. Er sah, was es war und sagte, ja, man könnte in seiner Sprache natürlich, man könnte öfter umsteigen. Er meinte, ich würde ihn dazu veranlassen, nur eine andere Religion anzunehmen. Das wäre ja schließlich nur noch ein Umsteigen, wie auf der Straßenbahn, bei der Straßenbahn. Im Raum des Christlichen, aber nicht biblisch-christlichen, ist es so, ob man Mormone ist, Jehovas Zeugen oder einer, der zum Mond gehört oder wer immer noch, es ist nur ein Umsteigen, man bleibt im selben Lager. Man fährt auf demselben Straßenbahnsystem. Aber wer zu Christus kommt, der wechselt Städte. der wechselt Reiche, der zieht um oder wird rausgenommen aus dem Reich der Finsternis, sagt Paulus in Kolosser 1, und wird versetzt in das Königreich seines Sohnes. Das ist in der Tat nicht nur ein Umsteigen, sondern ein Wohnwechsel. Aber hier gibt es solche. Paulus beschreibt sie so: Zu diesen gehören die, die sich in die Häuser schleichen und gefangen nehmen schwache und törichte Frauen, die mit Sünden, das heißt die Frauen sind mit Sünden beschwert, von allerlei Begierden umgetrieben, die allezeit lernen und nie zur Erkenntnis und Anerkennung der Wahrheit kommen können. Dieses sich in die Häuser schleichen sieht verschieden aus. Es gibt Irrlehrer, die eine Form von Frömmigkeit haben, die eine christliche Art von Botschaft haben. Sie schleichen sich in die Häuser rein mit Rundfunkbotschaften, über Fernsehen, über Literatur oder durch Boten, die an die Tür klopfen und so weiter. Auf verschiedene Art und Weise schleichen sie sich in die Häuser rein. Dort sind natürlich meistens die Frauen zu Hause. Frauen, die nicht bekehrt sind. Frauen, die immer noch in ihren Sünden sind, die aber loswerden möchten. Sie suchen eine Hilfe, aber sie kommen nicht weiter. Und die Annahme einer Irrlehre hilft ihnen auch nicht weiter. Sie lernen zwar mehr, aber kommen nicht zur Anerkennung der Wahrheit. Sie kommen nicht zur Erkenntnis der wahren Wahrheit und bleiben also schließlich, wo sie sind. Aber sie sind gefangen genommen und es ist jetzt schlimmer wie vorher. Denn jemanden daraus zu erretten, ist schwieriger als jemandem zu helfen, der noch nie in so ein christliches Gebilde hineinkam. Der dritte Zug unserer Zeit wird beschrieben in den Versen 8 und 9 und Paulus kommt dann noch in Vers 12 darauf zu sprechen. Er sagt, es ist nicht nur so, dass Menschen sich selbst lieben und dementsprechend leben. Es ist nicht nur so, dass hier Verführung stattfindet unter dem Deckmantel von Form von Frömmigkeit. Es ist echter Widerstand gegen die christliche Wahrheit. Verse 8 und 9. Gleicherweise aber wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Es sind Menschen, deren Denksinn verdorben ist. Verdorben einmal mit einer Impfung von Christlichen, aber dann auch verdorben durch die Lebensweise, dadurch, dass man nicht von der Sünde lässt. Und dann schließt er diesen Teil und sagt, die Probe nicht bestehen. Das heißt, wenn wir nun wirklich die Bibel als Maßstab anlegen würden, stellt es sich heraus, dass sie Nichtchristen sind. Es handelt sich um unechtes Christentum. Sie bestehen nicht die Probe. Es sind nicht nur Christen, die schlecht leben. Es sind Menschen, die nie wirklich zum Glauben gekommen sind. Wenigstens solche, die es jetzt nicht sind. Jedoch werden sie nicht weitere Fortschritte machen. In welchem Sinne? Es gibt eine Grenze des Einflusses. Gott lässt die Irrlehre nie vollkommenen Ausmaß annehmen. Gott setzt hier Grenzen. Er lässt es so kommen, dass schließlich die Öffentlichkeit merkt, es ist doch etwas Verkehrtes daran. Das heißt aber nicht, dass die Sache des Irren, des Irrtümlichen, nicht Fortschritte macht. Darauf kommt er dann später zu sprechen. Vers 12 heißt es, alle, die in rechter Ehrfurcht leben wollen, in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Es gibt Verfolgung in dieser Zeit, in den letzten Tagen. Dann spricht er in Vers 13 von zunehmender Verführung. Böse Menschen und Betrüger werden zu Schlimmerem fortschreiten. Sie werden verführen und sich verführen lassen. Das heißt, bis ans Ende gibt es in der Tat Verführung. Die Menschen wechseln, das heißt, wer daran beteiligt ist, das ist nicht immer derselbe. Die Sache schreitet fort. Der Einzelne aber findet immer wieder seine Grenze. Eine eigentümliche Sache. Aber wir können die Parallelität feststellen. Ferner sagt Paulus dann, um es abzurunden hier, in den Versen 14 bis Ende des Kapitels dreierlei. Ich will nicht näher darauf eingehen. Paulus sagt, es ist eine Zeit, in der wir Leitbilder brauchen. Es fehlen die Leitbilder. Er spricht hier vom Christentum, aber wir merken dieses in der ganzen Welt. Es fehlt seit längerer Zeit Leitbilder im öffentlichen Leben. Wen soll man schon wählen? Das schlimmste Übel, meint man. Es fehlen die großen Staatsmänner. Schäfer sagt, es fehlt, übrigens, ich habe gestern ein Telefonat bekommen, er liegt offenbar im Sterben. Wollen wir beten, dass der Herr ihm einen weiten Eingang in seine Gegenwart gibt oder vielleicht nur noch wieder aufrichten kann. Er hat gesagt, es fehlt heute eine gewisse Aristokratie. Was er meint, ist die Vorbilder. So sollte man leben. Das fehlt heute. Uns fehlen die Leitbilder im öffentlichen Leben und auch im Christentum. Es fehlt an Menschen, die lernen. Jeder will Lehrer sein. Jeder will Offizier sein. Aber wo sind die Soldaten? Die, die nachfolgen werden. Die gehorchen können. Und es fehlt an gerüsteten Menschen, die fähig sind, zu helfen. 16 und 17. In allem diesem, sagt Paulus, spielt die Mutter eine entscheidende Rolle. Das hätten wir zunächst nicht erwartet, nicht wahr? Aber er bringt sie ins Thema. Und zwar gibt ihr eine sehr wichtige Rolle in dieser Sache. Was für eine Mutter ist das nun, die wir in so einer Zeit brauchen, wo es so viel Böses gibt und so wenig Gutes scheinbar? Die Mutter, die wir brauchen, bespricht Paulus zunächst in Vers 14. Bleibe du aber in dem, das du lerntest und wovon du überzeugt wurdest, da du weißt, bei wem du lerntest. Bei wem lernte Timotheus? Nun, er lernte von Paulus. Aber Paulus war nicht sein erster Lehrer. Er lernte von seiner Mutter. Er lernte von seiner Großmutter wahrscheinlich auch. In Vers 15 heißt es, weil du von Kindheit an kennst, die Heiligen Schriften und so weiter. Von Kindheit an heißt, dass seine Mutter seine Lehrerin war. Dazu müssen wir dann zu Kapitel 1 gehen, Vers 5. Da ich mich erinnere an den ungeheuchelten Glauben, der in dir ist, der zuvor deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike innewohnte. Überzeugt bin ich worden, dass er auch dir innewohnt. Welche Mütter brauchen wir? Von Kindheit an heißt, dass seine Mutter seine Lehrerin war. Dazu müssen wir dann zu Kapitel 1 gehen, Vers 5. Da ich mich erinnere an den ungeheuchelten Glauben, der in dir ist, der zuvor deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike innewohnte, überzeugt bin ich worden, dass er auch dir innewohnt. Welche Mütter brauchen wir? Wir brauchen gläubige Mütter, sagt Paulus. Was sind das für Mütter, gläubige Mütter? Das scheint zunächst sehr allgemein zu sein, aber das bedeutet mindestens dreierlei. Eine gläubige Mutter ist eine Mutter, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Die Jesus Christus persönlich kennt als ihren Herrn und Erlöser. Und solche Mütter brauchen wir dringend. Und wenn wir die Zukunft bestimmen und gestalten wollen, dann hat sich unser Zeugnis an künftige Mütter zu richten. Wir werden Mädchen mit dem Evangelium erreichen müssen. Wir werden junge Frauen mit dem Evangelium erreichen müssen, damit sie die künftige Generation gestalten können. Paulus legt großen Wert darauf. Gläubige Mütter sind Mütter vom Glauben bestimmt. Paulus sagt, der Glaube bewohnt der Mutter. Er wohnt in der Mutter, das heißt, bestimmt die Frau von innen her. Der Inhalt des Glaubens ist etwas, das sie bestimmt. Das heißt, Jesus Christus bestimmt sie. Vom Glauben bestimmt zu sein, heißt von Jesus Christus, dem Gegenstand des Glaubens, bestimmt zu sein. Gläubige Mütter sind Mütter, die sich auf Jesus Christus einstellen, auf ihn hören
sein Bildnis in sich tragen und diesem Bildnis ähnlicher werden wollen. Sie wollen heilig sein, wie er heilig ist. Sie wollen lieben lernen, wie er liebt. Sie wollen so werden, wie Jesus ist. In ihrem Leben, in ihrem Umgang mit Familie und anderen wollen sie wie Jesus sein, vom Glauben her bestimmt. Es sind aber Mütter, die weitergehen als das, die gegründet werden im Glauben. Eunike, die Mutter von Timotheus, war eine Frau, die selbst gelernt hatte, die selbst den Weg gegangen war, den sie von Timotheus verlangte. Sie hatte eine gläubige Mutter gehabt. Sie hatte auf ihre Mutter gehört. Sie hatte ihre Mutter wertgeachtet und den Glauben ihrer Mutter geschätzt und hatte ihn angenommen und hatte von der Mutter gelernt. Eunike war eine Frau, die im Glauben gegründet war. Sie war in der Schrift gegründet. Sonst hätte sie sie nicht weitergeben können. Wir brauchen Mütter, die gläubig sind, persönlich Jesus Christus kennen und im Wort Christi fundiert sind, von daher bestimmt sind in ihrem Leben. Nun brauchen wir lehrende Mütter weiter. Nicht nur Mütter, die selbst gerecht leben, selbst für Jesus da sind, sondern die imstande sind, anderen den Weg zu zeigen. Die Mutter von Timotheus war so eine Mutter. Sie war eine Mutter, die ihre Verantwortung ernst nahm. Die Verantwortung für ihr Kind. Das Kind war kaum auf der Welt und sie fing schon an, dieses Kind zu erziehen. Denn sie selbst ließ sich von Jesus bestimmen. Und sie ließ sich ihr Kind von ihm schenken. Und sie führte dieses Kind in den Weg Jesu. Eunike nahm eine Verantwortung wahr für Timotheus. Aber die Großmutter war immer noch da. Die Lois hatte eine Verantwortung für Eunike wahrgenommen. Und wahrscheinlich Lois und Eunike beide für Timotheus. Das scheint der Fall hier zu sein. Dass Timotheus gewonnen hat, nicht nur von seiner Mutter, sondern von seiner Großmutter. Wohl den Kindern, die gläubige Großeltern haben, die etwas lernen von der größeren Familie und so die Brücke finden zur Verbindung mit der Gesellschaft überhaupt. Wohl den Kindern, die geführt werden in göttlichen Wegen von Kindheit an. Dies waren Mütter, die Schrift gebrauchten in der Erziehung. Eunike hat ihren Sohn Timotheus in die Schrift hineingeführt. Sonst hätte Paulus nicht sagen können, du kennst die Heilige Schrift von Kindheit an. Sie hat ihm nicht nur Bibelsprüche beigebracht. Sie hat ihm die Geschichten erzählt. Und wenn man die Geschichte von Ben-Hur liest, dann hat man da ein Beispiel, wie das Herz eines jungen Menschen warm wird, wenn eine Mutter aus der alten israelischen Zeit erzählt. Das sind Zeiten, wo Gott groß gemacht wird, wo Menschen etwas mit Gott erlebt haben und für Gott getan haben. Das ist ein Reservoir, aus dem Eunike geschöpft hat. Sie hat in die Schrift hineingeführt, aber nicht nur in die Geschichten, nicht nur in die einzelnen Aussagen. Sie hat es verstanden, die Lehre von Jesus weiterzugeben. Denn das Herz der Heiligen Schrift, heißt es in Offenbarung, ist ja Jesus, der Messias. Und Eunike hat den Timotheus auf Jesus aufmerksam gemacht, sehr wahrscheinlich. Paulus sagt, du kennst die Heilige Schrift. Und diese Heilige Schrift ist imstande, dich weiterhin zum Heil hinzuführen. Jetzt in dieser notvollen Zeit, dich zu bewahren, Heil zu behalten und dann ins ewige Heil hineinzubringen. Aber das war der Weg, den er schon eingeschlagen hatte bei seiner Mutter. Die Mutter hatte erkannt, die Heilige Schrift ist nicht nur ein allgemeines Lehrbuch, sondern ein Heilsbuch. Wohl der Mutter, die es versteht, das Kind zum Heil hinzuführen. Manche Eltern fragen sich, ja, wir haben unsere Kinder doch erzogen im Glauben und jetzt gehen sie solche Wege. Hat man ihnen gezeigt, wie man den Weg zu Jesus findet? oder nur allgemeine Gesetze, Gebote, Gerechtigkeitswege gezeigt aus der Bibel? War die Bibel ein Gesetzbuch oder war die Bibel zu einem Heilsweg geworden? Hat man dem Kind früh gezeigt, wie es sich bekehren kann? Hat man dem Kind gesagt, dass es sich bekehren muss? Dass es ein verlorener Sünder ist? Es sei denn, Jesus ins Leben einkehrt. Das hat Eunike wahrscheinlich getan und möglicherweise auch die Lois hat mitgeholfen. Aber wenn wir auf Vers 17 schauen, dann wird Eunike wohl auch daran teilgehabt haben, die Heilige Schrift als Anweisungsmaterial zu gebrauchen, damit Timotheus nicht nur auf den Weg der Rettung geführt werde, sondern auch dienen lerne. Ausgerüstet zum Dienst. Das Wort Gottes will nicht für uns selbst da sein, nur. Es will uns zeigen, wie wir anderen helfen können. Es will eine Dienstanweisung sein. Wir brauchen Mütter, die selbst dienen können. Und wir brauchen Mütter, die ihren Kindern zeigen können, wie sie den Herrn dienen können. Und wenn sie das früh anfangen, dann werden sie wahrscheinlich Fortsetzung machen. Gott schenke uns solche Mütter. Gott schenke uns Männer, die Müttern helfen werden, die ihren Frauen helfen werden, solche Mütter zu sein. Gott schenke uns Söhne, die kooperieren, damit es den Müttern gelingt, ihr Ziel zu erreichen. Gewesen.
Vater, wir danken dir für dein Wort. Danke, Herr, dass es uns bestimmen kann zum Guten.
Dass es uns helfen kann, das ewige Ziel zu erreichen. Danke, Herr, dass es uns nicht nur eine Vielzahl von Informationen gibt, sondern uns ein zeigt, worauf es wirklich ankommt, dich. Hilf uns, Herr, dich im Mittelpunkt zu behalten, aber dann das ganze Leben daraufhin einzustellen. Zu koordinieren. Hilf uns, Herr, alles auf dich hinzurichten, auszurichten. Hilf uns, Herr, in diesem Leben überall für dich da zu sein. Bitte, Herr, hilf uns in dieser Zeit ein Licht in dieser Nacht zu sein. Amen.